Es ist Sonntag, der 26. November.
Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim.
Sie ist die stellvertretende Chefredakteurin der Zeit. Sie hat lange als Kriminal- und Gerichtsreporterin gearbeitet. Sie steht für zwei sehr erfolgreiche Podcasts und ist bei allem, was sie gemacht hat, immer ihren eigenen Weg gegangen. Herzlich willkommen, Sabine Rückert.
Hallo.
Frau Rückert, wir haben vor plus minus 15 Jahren mal in Stuttgart eine längere Radiosendung miteinander gemacht. Wenn ich ehrlich bin, ich kann mich an die Einzelheiten nicht mehr erinnern, aber ich kann mich daran erinnern, dass es in der Kombination spannend und lustig war.
Ja, ich auch. Ja. Genauso geht es mir auch. Ich kann mich natürlich erinnern, dass ich da war. Ich war in Stuttgart bei Ihnen und was wir besprochen haben, weiß ich nicht mehr.
So ist es.
Aber an Sie erinnere ich mich.
Ja, ich meine, ich habe kürzlich mal mit einer Neurowissenschaftlerin und Gedächtnisforscherin zu tun gehabt, die erzählt hat, auf welch wahnsinnig intelligente Art und Weise das Gedächtnis sozusagen Erinnerungen sortiert. Mhm. Total spannend. Aber ist Ihnen vermutlich als Gerichtsreporterin auch schon ein ums andere Mal untergekommen?
Ja, und deswegen ist es auch nicht erstaunlich, dass uns das beiden nicht mehr einfällt. Wenn da eine Bombe eingeschlagen hätte oder ich hätte eine Pistole gezogen oder so, dann wüssten wir es beide noch.
Ja, da dieses aber nicht der Fall war, ist es so, wie es ist. Sie hören, Frau Rückert, Ende des Jahres bei der Zeit auf. Warum?
Nö, ich höre nicht bei der Zeit auf. Ich höre in der Chefredaktion auf.
Ach so.
Ja, das ist ein Unterschied.
Das heißt, Sie machen als Autorin und als Reporterin weiter?
Als was auch immer. Ich habe mir gerade neue Karten drucken lassen. Da steht drauf Sabine Rückert.
Ohne irgendwas?
Dann kann ich mir aussuchen, was ich jetzt mache.
Okay, aber warum geben Sie diesen Stellvertreter-Job von Giovanni Di Lorenzo auf? Zu viel Bürokratie, zu viel Management?
Nö, weil es mir einfach... Also es gibt mehrere Gründe. Einer davon ist, dass es mir einfach zu viel wird. Das wächst mir hier alles über den Kopf. Ich habe unendlich viel zu tun. Also ich habe die beiden Podcasts, ich habe den Titel. Das heißt, ich mache im Jahr 52 Titelgeschichten. Das muss man erstmal stemmen. Also man muss die Titel finden, man muss die Autoren finden, die Themen finden. Dann müssen die Themen in die Zeit reinpassen. Die Titelgeschichte ist ja eine journalistische Gratwanderung zwischen Journalismus und Verkaufe.
Klar.
Als ich das angefangen habe, das war 2012, kam ich in die Chefredaktion. Da musste ich mich erstmal dran gewöhnen, dass es jetzt darum geht, dass Dinge sich verkaufen. Aha. Und darum geht es natürlich in der Chefredaktion, dass man die Auflage hält und dass man sich darüber im Klaren ist, was das Publikum erwartet jetzt von der Zeitung. Und das ist unendlich anstrengend.
Frau Rückert, was verkauft sich denn eigentlich im Jahre 2023? Sind das die sogenannten harten Themen oder sind das die eher weichen?
Man kann sagen, dass sich die Zeit am allerbesten verkauft, wenn sie in politisch bewegten Zeiten erscheint und dann das richtige Thema auf der Eins hat. Also zum Beispiel war das kein Zufall, dass wir zu Zeiten von Corona extrem, extrem gut verkauft haben und eine Auflage hatten wie noch nie seit Gründung der Zeit. Ah. Und das waren auch für mich die anstrengendsten Zeiten, weil ich hier praktisch mit Giovanni alleine war in der Redaktion. Alle anderen waren im Homeoffice.
Kommen Sie eigentlich noch zu Ihrem eigentlichen Job, dem der Gerichtsreporterin?
Das ist nicht mein eigentlicher Job. Mein eigentlicher Job war jetzt die Titeltante der Zeit. Und das gebe ich zum 1.1.24 ab. Mhm. Und alles andere, die Gerichtsreporterin bin ich ja schon lange nicht mehr. Meine letzte große Kriminalreportage habe ich 2012 geschrieben. Also.
Das war mir nicht klar, dass es schon so lange her ist.
Ja, sehr lange her. Aber das liegt natürlich daran, dass ich die Geschichten im Podcast erzähle, dass die Leute mich weiter unter Gerichtsreporterin abgespeichert haben.
Fehlt Ihnen eigentlich der Gerichtssaal? Fehlt Ihnen dieses Flair? Fehlt Ihnen, dass da ein Gericht reinkommt und ein Angeklagter sitzt und Sie sich schon überlegen, was ist das für einer? Mit welcher Strafe geht der raus und ist er mir eigentlich sympathisch oder nicht so sympathisch?
Nee. Das fehlt mir nicht. Also die Gerichtsreportagen waren immer so ein bisschen Pflicht. Das, was mich am meisten interessiert hat, war das da drumherum recherchieren. Mhm. Also eigene Geschichten, Kriminalgeschichten recherchieren. Oder recherchieren, wenn was schiefgelaufen ist. Ja, Das ist auch eher meine Reporterpflicht, als mich da reinzusetzen. Aber das Reinsetzen ist auch wichtig.
Wobei es da ja einiges gibt, was auch in deutschen Gerichtssälen richtig schief gelaufen ist. Wenn wir mit dem Fall Kachelmann anfangen, jeder erinnert sich, der ist für 4,5 Monate in U-Haft gekommen, verbunden mit dem Vorwurf der schwersten Vergewaltigung. Alles hat sich dann in ein Nichts aufgelöst. Wie haben Sie diesen Prozess in Erinnerung?
Ja, als Desaster. Das war ein unvorstellbares Desaster. Zumal der Prozess dann auch noch ein Jahr gedauert hat. Die haben ja dann auch noch, um von ihrem eigenen Irrweg, Holzweg runterzukommen, haben sie noch ein Jahr gebraucht. Also es war eine Schande.
Also Staatsanwaltschaft hat über die Maßen, wie soll ich sagen, in die falsche Richtung letztlich auch ermittelt, sich auf eine, wenn ich es noch kurz sagen darf, auf eine Hauptbelastungszeugin dann kapriziert, die vorsichtig formuliert, besonders seriös nicht war.
Nö, die war nicht nur nicht seriös, die hat gelogen. Das war eine Lügnerin. Und sie hat ja natürlich auch ihre Gründe. Es ist ja meistens so, wenn einer vor Gericht lügt und es wird vor Gericht unendlich viel gelogen. Die Leute haben immer ihre Gründe zu lügen. Aber das, ich meine, wenn alle Menschen die Wahrheit sagen, brauchen wir keine Strafverfolger. Mhm. Dann brauchen wir auch keine Polizei. Dann brauchen wir keine Psychologen und wir brauchen keine Staatsanwälte. Dann, das ist genau deshalb, weil der Mensch eben nicht die Wahrheit sagt, gibt's das alles.
Was vielen von diesem Kachelmann-Prozess auch noch in Erinnerung geblieben ist, ist die vorsichtig formuliert merkwürdige Rolle, die die Medien gespielt haben. Es gab auch eine gleichfalls merkwürdige Allianz zwischen Springer und Burda auf der einen Seite und dann letztlich jemanden wie Sie. Ich glaube, Sie waren Sie eigentlich damals relativ die Einzige, die sozusagen zu dem Pro-Kachelmann gehört haben?
Frau Friedrichsen, der kam das auch komisch vor.
Ja, also auch eine Gerichtsreporterin, die lange für den Spiegel geschrieben hat. Im Rückblick die Rolle der Medien damals, wie würden Sie die beurteilen?
Ja, verhängnisvoll. Verhängnisvoll, aber zuletzt dann eben auch verhängnisvoll für die Medien, weil gerade Burda und Springer mussten ja Unsummen an Kachelmann bezahlen. Also das hat denen auch wehgetan. Nicht nur die Rufschädigung, die sie sich selbst eingebrockt haben, sondern einfach auch richtig viel Geld.
Und die Bild-Zeitung hatte damals, wenn ich mich richtig erinnere, auch eine sehr prominente Vertreterin der Anklage platziert, nämlich Alice Schwarzer.
Mhm. Die von Gerichtsberichterstattung nichts versteht und das hat man da auch wieder eindrucksvoll gemerkt.
Ein anderer Fall, an den ich mich auch deshalb gut erinnern kann, weil ich vor Jahren mit denen eine Sendung gemacht habe und das hat mich wirklich lange beschäftigt, Ralf Witte, ein Straßenbahnfahrer aus Hannover, Sie erinnern sich natürlich auch sehr gut, ausgesetzt dem heftigen Vorwurf einer schweren Vergewaltigung einer 15-Jährigen, der ist dann, ich glaube, zu knapp 13 Jahren Gefängnis verurteilt worden, saß 5 Jahre im Gefängnis und hinterher hat sich herausgestellt, dieser Mann war und ist komplett unschuldig.
Komplett unschuldig war Herr Witte, ja. Dieses Mädchen hat auch 2 Männer beschuldigt. Das ist, war auch ganz ähnlich wie der Fall Amelie, den ich da recherchiert habe, auch über Jahre. Sie hat auch ihren Vater beschuldigt und dann noch einen weiteren Mann. Mhm. Also das war ein Mädchen, die war psychisch krank, das muss man sagen. Und die hat eine schwere Persönlichkeitsstörung gehabt. Die hatte auch noch andere Sachen. Ich war in manchen Prozesstagen war ich in der Hauptverhandlung, als es dann zur Wiederaufnahme dieses Verfahrens kam und Witte ja dann auch mit Pauken und Trompeten freigesprochen worden ist, ebenso wie der Vater. Und da sollte sie aussagen. Sie sagte aber nichts. Also sie hat sich als Nebenklägerin betätigt, hat aber nichts gesagt, was ich dann auch schon eigenartig finde. Ja. Und dann hat ihre Vertreterin hat ein Gutachten vorgelegt, ein ärztliches Attest, dass sie eben nicht aussagen könne, weil sie krank sei. Sie habe Krebs und sie habe auch Krebs wegen dieser Männer. Und sie sei in Behandlung und so weiter. Und dann hat der Verteidiger von Herrn Witte hat dann diese Attest beschlagnahmen lassen und ist der Sache nachgegangen. Und dann stellte sich raus, das Attest war gestohlen aus der Universitätsklinik in Hannover. Und die Hannover Universitätsklinik hat gesagt, ja, dieses Attest, diese Ärzte, die da abgedruckt sind, und das ist ein alter Briefkopf, den gab es vielleicht vor 10 Jahren, aber den haben wir schon lange nicht mehr. Und die Krebserkrankung war alles Humbug. Es war alles Humbug. Und sie hat sich auch zu angeblichen Chemotherapien fahren lassen von Freunden, ist da mit leidender Miene reingegangen und hinten wieder raus.
Es kam ja,
und alle haben gedacht, sie hat Krebs.
Warum haben die Richter diesen Ralf Witte trotzdem zu dieser Strafe verurteilt?
Ich habe mit den Richtern nicht gesprochen. Es war damals das Landgericht Hannover. Ich weiß nicht, warum die den verurteilt haben. Also ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich kann nur mutmaßen, dass sie eben einfach im sogenannten falschen Film versunken sind. Wenn man sich dann mal auf irgendeine Interpretation der Fakten eingelassen hat, dann will man davon nicht mehr runter. Und das war ja beim Kachelmann-Prozess auch so. Da musste ja am Schluss, mussten mit der Nase drauf gestoßen werden, dass das alles Humbug ist.
Was bedeutet das alles für unser Justizsystem, dass es letztlich ein Vabanspiel ist, wen man als Staatsanwaltschaft bekommt, welchem Gericht man schlussendlich dann auch ausgeliefert ist?
Ein bisschen,
ja.
Ein bisschen schon, ja. Aber wir haben natürlich eine Strafprozessordnung und wir haben Gesetze, die den Unschuldigen schützen, Klammer auf, sollen, Klammer zu. Und es ist natürlich so, dass die besten Gesetze nichts nützen, wenn die Menschen nichts nütze sind, die diese Gesetze anwenden sollen. Mhm. Wenn die nichts taugen, dann taugen auch die Gesetze nichts. Und andersrum ist es natürlich auch so, die besten Menschen können in der Justiz sitzen, wenn sie keine ordentlichen Gesetze haben, nützt es ihnen nichts. Also, aber es kommt immer drauf an, dass da auch einer ist, der es anwendet. Und das schönste Flugzeug taugt nichts, wenn der Pilot nichts drauf hat.
Klar, und wenn es darum geht, drauf zu gucken, was wirklich passiert ist, in diesen beiden Fällen, über die wir gerade gesprochen haben, Witte und Kachelmann, war es einfach so, dass diese beiden Männer falsch beschuldigt, falsch bezichtigt wurden, was natürlich nichts daran ändert, dass es den schrecklichen Tatbestand der Vergewaltigung und der Gewalt gegen Frauen und Kinder gibt. Und wenn das klar und eindeutig belegt ist, dann müssen die jeweiligen Täter halt auch entsprechend verurteilt werden.
Natürlich, das ist ja wohl keine Frage.
Frau Rückert, wenn wir auf Ihr Leben gucken, Sie kommen aus Bayern, Sie kommen aus München, Sie haben relativ alte Eltern, Sie sind das gehabt.
Die sind schon verblichen.
Ja, Sie sind das jüngste von wie vielen Geschwistern insgesamt?
Ja, von meinem Vater, das bin ich das sechste Kind, von meiner Mutter das vierte.
Das klingt kompliziert.
Ja, das ist auch kompliziert.
Frühes Patchwork?
Nö, gar nicht. Sondern mein Vater war halt schon mal verheiratet vor der Ehe mit meiner Mutter. Meine Mutter war auch schon verheiratet vor der Ehe mit meinem Vater, aber eben kinderlos.
Okay. Sie waren dann das verwöhnte, das verhätschelte Nesthäkchen.
So ist es.
Und die Eltern haben geguckt, dass diesem Kind nichts Böses widerfährt.
Ja, so war ein dicker Kuckuck.
War das gut für Ihre Entwicklung?
Das weiß ich nicht genau. Vielleicht ja, vielleicht nein. Also manchmal denke ich mir, vielleicht wär mehr aus mir geworden, wenn ich früher daran gewöhnt worden wäre, meine Probleme selbst zu lösen. Mhm. Oder wenn ich mich hätte für etwas entscheiden müssen. Oder wenn ich mehr Mut gehabt hätte. Also ich habe ja viele Jahre rumgesessen und wusste nicht, was ich machen soll. Und hatte vor allem Angstzustände. Und
warum Angstzustände?
Weiß ich nicht. Ich hatte Angstzustände nach dem Abitur. Ja. Ja, das haben viele junge Leute, wenn sich das Leben vor ihnen auftut mit 1 Million Entscheidungen. Mhm. Und man muss auch mal seinen Arsch hochkriegen und sich zusammennehmen und zusammenreißen und sich was trauen. Ich habe mich damals nichts getraut. Das insofern kann ich sagen, hat es mir wahrscheinlich nichts geholfen, dass meine Eltern mich so verhätschelt haben.
War denn Ihre Kindheit und Ihre Jugend insofern auch was Besonderes, als Sie groß geworden sind mit dem lieben Gott und der Bibel und Beethoven und Bach und nicht mit Woodstock und Led Zeppelin?
Das habe ich damals alles nicht begriffen. Also was ich da mitbekommen habe, das habe ich erst sehr viel später begriffen. Damals hat mich das vor allem genervt. Ja. Und Bibel und Bach und so weiter, oh nö, das hatte ich abgelegt. Dass ich das hätte wertschätzen sollen, und das habe ich erst gemerkt, als ich Leuten begegnet bin, die mit Bibel und Bach nie was zu tun hatten. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich bin hier nicht zu Hause.
Wann haben Sie angefangen zu rebellieren?
Ich habe eigentlich die ganze Zeit so vor mich hin rebelliert, aber nie so richtig. Also ich habe so vor mich hingebrodelt und war schlechter Laune und hatte sehr viel Angst. Also ich habe mir auch sehr viele Krankheiten eingebildet. Ich war ein Fall für den Dauerbesuch im Wartezimmer diverser Ärzte, und die haben dann immer aber nie was gefunden, weil ich war kerngesund. Ich hatte aber immer das Gefühl, ich bin todkrank. Und irgendwann hörte das auf.
Ich wollte gerade fragen.
Es hörte einfach auf.
Es hörte auf. Sie haben nicht auf eine ganz bestimmte Art und Weise die Kurve gekriegt, sondern irgendwann
also
hörte
heute,
es auf.
Heute würde ich sagen, ich hätte eine Therapie machen sollen. Ne? Mhm. Aber das habe ich damals, mein Gott, das war in den 70er Jahren, da habe ich das natürlich nicht gemacht.
Ja.
Sondern ich habe mir gedacht, mit mir stimmt was nicht, was ist das bloß? Es hat dann aufgehört, als ich wusste, was ich will. Und als ich das wusste, war es weg.
Sie haben Kommunikationswissenschaften studiert? Waren
ja, das
dann
war auch so ein Müll. Das war auch so ein, also es war ein echter Müll, was ich da studiert habe. Also ein Zeug, eine Inhaltsanalyse von langweiligen Zeitungen. Kein Wunder, dass ich da Zustände hatte.
Okay.
Sage ich heute in der Rückschau.
Dann kam das richtige Kontrastprogramm, das Volontariat bei der Bild-Zeitung,
ja.
2 Jahre.
Ja, und da habe ich dann gar keine Zeit gehabt für Angstzustände, weil ich den ganzen Tag im Einsatz war.
Ja, das war eine harte Schule.
Und wie. Also da, die Bild-Zeitung ist eine gewaltige Maschine.
Mhm.
Und da gibt es nur ganz wenige wirklich interessante Jobs. Und ganz sicher kein interessanter Job ist der des Volo 11, der da unten am Ende der Nahrungskette steht oder am Anfang der Nahrungskette, müsste es ja korrekt heißen, und da herumgründelt in den Polizeinachrichten, die da eintrudeln.
Mhm.
Und dann soll man da irgendwelchen Sachen nachgehen, die da in der Polizei nachts passiert sind. Sowas habe ich da gemacht.
Haben Sie Sachen gemacht, für die Sie sich hinterher geschämt haben?
Ja, habe ich auch.
Zum Beispiel?
Ach, ich habe zum Beispiel, bin ich Leuten auf die Nerven gegangen und habe da geklingelt. Ja, ich habe zum Beispiel mal bei einer Frau geklingelt und habe gesagt, wollte sie interviewen, deren Sohn ist irgendwie, war in irgendein Verbrechen verstrickt und ist dabei umgekommen. Da habe ich geläutet und sollte dann die Hinterbliebenen befragen. Und dann hab ich da geklingelt und dann hat sie aufgemacht. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich kann leider nicht. Ich habe gesagt, guten Tag, ich bin Sabine Rückert von der Bild-Zeitung und haben Sie einen Moment Zeit für mich? Und dann hat sie zu mir gesagt, es tut mir schrecklich leid, dass ich Sie nicht reinlassen kann, aber mein Sohn ist heute verstorben.
Ja.
Die hat die Tatsache, dass ich klingle, mit dem Tod ihres Sohnes gar nicht zusammengebracht, dass ich deswegen da war und hat sich noch bei mir entschuldigt. Das war so ein Moment, da habe ich gesagt, also das tut mir sehr leid, entschuldigen Sie bitte, da bin ich geflüchtet. Also solche Sachen.
Das heißt, nach 2 Jahren war dann Schluss für Sie?
Oh ja.
Keine Perspektive, auch kein innerer Antrieb, da nochmal weiterzumachen. Stattdessen das wieder das Kontrastprogramm, die pazifistisch ausgerichtete, ökologisch wertvolle Taz in Berlin.
Ja,
ja.
Bei der Taz. Ja, da habe ich bei der Taz angefangen. Und da,
wo Sie vermutlich weniger verdient haben als Volontärin bei der Bild-Zeitung.
So ist es. Ich habe da weniger verdient. Ich habe damals als Volontärin 1700 D-Mark bekommen. Ich glaube im zweiten Jahr sogar 1800 und als Redakteurin bei der Taz 1500. Wir hatten ja den Einheitslohn, da hat jeder das Gleiche gekriegt.
Ja, man kann es auch so rum dann machen. Sie waren in der Nachrichtenredaktion und haben dann die Welt sortiert von El Salvador bis...
So ist es.
Ich habe
die Seite 3 redigiert und habe ansonsten Nachrichten zusammengeschrieben, die aus allen möglichen Tickern liefen.
Mhm.
Und das war mein Job für ein Jahr. Und dann hat es mir da auch gereicht.
Das Ganze war ja damals auch, vielleicht ist es das heute noch, relativ basisdemokratisch sortiert. Wie haben Sie das in Erinnerung?
Ich habe es so in Erinnerung, dass wir damals eine neue Chefredakteurin hatten, die hieß Giorgia Torno. Die hieß gar nicht so, die hieß in Wirklichkeit, glaube ich, Birgit Meyer. Aber sie hat sich Giorgia Torno genannt, weil das irgendwie besser klang. Und die wollte den ganzen Laden auf den Kopf stellen und moderner machen und weg von der Basisdemokratie und so. Und so richtig glücklich ist die da auch nicht geworden. Die ist dann auch bald zur Berliner Zeitung, ins Feuilleton, glaube ich, entschwunden. Und dann hatte ich schon wieder einen neuen Chefredakteur. Aber diese Basisdemokratie war dadurch gekennzeichnet, dass es Alte und Junge gab und die Alten hatten das Wort. Also es war dann auch nicht so viel anders als bei der Zeit. Da hatten auch die Alten die ganze Zeit das Wort und die wussten dann alles und hatten schon ihren Marx gelesen und so.
Ja.
Ich hatte das alles nicht gelesen, mit der Bibel kam ich da nicht durch. Und dann habe ich mir gedacht, nee, also ich glaube, ich passe hier nicht so richtig rein.
Sie sind dann Anfang der 90er Jahre zur Zeit gegangen. Das war damals eine Versammlung Ehrfurcht einflößender älterer Herren.
Ja.
Theo Sommer war damals, glaube ich, noch Chefredakteur.
Der hat mich eingestellt, ja, 1992.
Ja. Dann gab es einen Herausgeber, der hieß Helmut Schmidt. An den habe ich wiederum eine spezielle Erinnerung, weil durch seinen damaligen Büronachbarn ein Professor Bräutigam, der das Medizinressort bei der Zeit aufgebaut hat, der hat mir zu Schmidt in Kontakt gemacht und dann durfte ich also auch in diese in dieses heilige Verlies da rein, wo ganz am Ende der Schreibtisch stand und hinter dem Schreibtisch saß dann der Kanzler, also der dann
Ex-Kanzler
der Bundesrepublik Deutschland. Hatten Sie mit Schmidt zu tun?
Wenig. Ich hatte wenig mit ihm zu tun. Ich habe ihn immer mal wieder besucht und wenn man da mal reinging, kam man nicht mehr raus. Weil Schmidt war sehr redselig und hat einen dann belehrt über die ganze Welt und hat einen dabei zugequalmt mit seinen Mentholzigaretten. Und hin und wieder hat er mich dann, weil ihm was aufgefallen ist, hat er mich dann einbestellt. Ja. Und dann habe ich mich da gesessen. Und dann hatte er noch einen Ventilator an, damit man ihn überhaupt noch sehen kann. So viel wurde da geraucht.
Ja.
Und mit diesem Ventilator hat er dann den Rauch verwirbelt in seinem Zimmer. Und dann saß man also mit Sturmfrisur und hatte hinterher Ohrenweh.
Und ich wiederum kenne diesen Ventilator von Schmidt auch, weil, also wir hatten den Termin, es war ein Hochsommertag, es war wirklich sehr, sehr heiß und irgendwie war ich dann mit dem Aufbau meiner Gerätschaften, Mikrofon und Tischstativ so weit, dass es losgehen konnte, dann sagte er militärisch knapp zu mir, anfangen.
Ja.
So. Dann lief aber dieser Ventilator. Dann habe ich gesagt, Herr Schmidt, würde es Ihnen was ausmachen, diesen Ventilator auszuschalten? Dann guckte er mich an und sagte, junger Mann, wissen Sie, wie heiß es hier drin ist? Dann habe ich, also damals junger Mann, dann habe ich gesagt, ja, aber dann fiel mir nichts anderes. Dann habe ich gesagt, ach bitte. Dann haute er auf diesen Ventilator, papp, so, anfangen. Dann habe ich dieses Ding angefangen mit ihm und ich glaube, die ersten 5 Minuten seiner Antwort bestand darin, die von mir schlecht und falsch formulierte Frage zu korrigieren.
Ja.
Kennen Sie, erinnern Sie sich?
Nee, das bei Damen war er dann nicht so furchtbar kritisch. Bei Männern war er kritischer, der wollte auch immer, es wundert mich jetzt auch, dass er Sie das nicht gefragt hat, ob Sie gedient haben, also ob Sie beim Militär gewesen sind. Hat er nicht gefragt, das hat er normalerweise immer die jungen Männer gefragt, die zu ihm reingekommen sind. Und bei den Frauen hat er sich dann etwas höflicher verhalten, aber er hat sie auch durchwegs belehrt.
Ja.
Man konnte auch nicht so einfach aufstehen und gehen, sondern man saß da festgetackert und die Termine rannen durch den Terminkalender.
Ja.
Aber aufstehen und weggehen war nicht drin.
Also, jetzt haben wir festgestellt, die Zeit Anfang der 90er Jahre sah vollkommen anders aus, als sie heute aussieht.
Vollkommen anders.
Wie haben Sie trotzdem sich da irgendwie behauptet und wie haben Sie Ihren Weg gefunden?
Ich habe einfach, was heißt meinen Weg gefunden? Ich habe halt einfach gemacht, was mir Freude gemacht hat. Und da ist die Zeit sich doch treu geblieben. Es ist zwar wirklich alles anders als früher, aber es gibt so ein paar Sachen, die sitzen hier in den Wänden.
Aha.
Und dazu gehört, dass die Autoren das Gold dieser Zeitung sind. Und dass man Autoren nicht schikaniert und dass man Autoren nicht rumschubst und ihnen sagt, mach mal das und mach mal das, sondern dass die Autoren ein selbstbestimmtes Leben führen. Wir haben ja hier lauter Leute, die sind ja der Chefredaktion alle mehr als gewachsen. Es ist ja nicht so, dass oben einer sitzt, der hat ein Superhirn und unten laufen lauter Ameisen rum, sondern das sind hier lauter sehr gebildete, sehr selbstbewusste und sehr kluge Leute und mit denen muss man dementsprechend sorgfältig umgehen. Und das war früher so und das ist jetzt auch so.
Wir haben eingangs unseres Gespräches festgestellt, beziehungsweise Sie haben es gesagt, wie das für Sie dann war, immer die Titel zu verantworten und welcher Titel verkauft gut und welcher verkauft weniger gut.
Ja.
Die Zeit insgesamt, wenn man sich die Krise der Printmedien anguckt, steht ja überragend gut da. Also völlig gegen den Trend vieler anderen, auch qualitativ absolut hochwertiger Printprodukte. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Wir haben bestimmte Dinge nicht gemacht. Wir haben zum Beispiel Print und Online nicht zusammengepresst. Ja, wir haben nicht gesagt, so top-down, ab morgen Print und Online eins. Das ist zum Beispiel eins der Gründe, dass es gibt einen ganz langsamen Kooperations- und Zusammenwachsprozess, fast im wörtlichen Sinne, was die Geschwindigkeit angeht. Es ist wie bei einer Pflanze, die langsam aufeinander zuwächst. Solche Sachen. Und das Zweite ist tatsächlich die gute Behandlung der Autoren. Also die Pflege der Autoren, das ist das A und das O.
Und das dazu, zahlt sich aus?
Das zahlt sich aus. Giovanni ist auch sehr vorsichtig, er wird nicht morgen was umgerissen und dann merkt er auf einmal, das funktioniert nicht, sondern der überlegt sich das 100 Mal, wenn er irgendwas einreißt und was Neues aufbaut. Das hat einen langen Vorlauf und mit großer Behutsamkeit wird hier an dieser Zeitung rumgeschraubt und nicht mit Keulen drauf eingeschlagen.
Wie flexibel sind Sie in diesen aktuell so turbulenten Zeiten? Also mit welchem Vorlauf können Sie eine Titelgeschichte auch noch umschmeißen?
Am Dienstag. Also wir haben am Dienstag Produktionstag und wenn am Dienstag alle Stricke reißen, dann wird am Dienstag umgeschmissen.
Und das ist auch immer mal wieder passiert?
Ja, immer mal wieder. Ja. Wenn in der Zeit genug Kompetenz vorhanden ist. Also wir haben ja in der Zeitung Spezialisten für alle möglichen Themen und wenn diese Spezialisten sagen, sie sind in der Lage, heute am Nachmittag, wenn sie sich alle zusammentun, einen Titel auf die Beine zu stellen, dann machen wir das auch, wenn die Aktualität es uns von uns verlangt.
Und wenn nicht, dann nicht.
Wenn nicht, dann nicht. Ist
auch schon passiert.
Ja, ja, natürlich ist das passiert. Wenn man zum Beispiel auch zu irgendjemandem keinen Zugang gefunden hat, ne, weil der einfach nicht erreichbar war oder keine Lust hatte, mit jemandem zu sprechen, dann ist es halt so. Dann schaut man halt in die Röhre. Und dann muss man sich was anderes überlegen. Und ich habe ja immer einen Titel in der Hinterhand für jede Woche. Und wenn die Aktualität es gebietet, dann wird der Titel eben overruled. So ist das.
Klar. Sie stehen auch mit Ihrem Namen für zwei wirklich sehr erfolgreiche Podcasts. Wenn wir mit dem Kriminalpodcast Zeitverbrechen anfangen, den machen Sie, glaube ich, seit 6 Jahren.
Ja, seit 2018 mache ich den im Mai. Es wird also im Mai werden es 6 Jahre sein.
Okay,
ja.
5,5 Jahre. Mhm. Eine für einen Podcast irrsinnig lange Zeit. Erklärung dafür, dass das Ding so gut ankommt bis heute?
Ja, ich kann es mir nur so, also erstens ist natürlich das Thema Crime ist einfach ein Thema, das offenbar von sich aus zieht. Das wusste ich aber nicht, als ich das angefangen habe. Und dann kommt natürlich, und das würde ich sagen, ist das Besondere an unserem Podcast, ist, dass das lauter Geschichten sind, die wir selber recherchiert haben. Also es ist nichts Angelesenes. Wir müssen uns ja auch warm anziehen. Also wir werden ja auch von den Leuten gehört, die an den Prozessen beteiligt waren. Und wir greifen ja auch Leute an in diesem Podcast. Es ist ja nicht so, dass wir da als brave Chronisten auftreten, sondern es wird ja auch kritisch berichtet und das müssen wir auch beweisen können im Zweifelsfall. Sonst fliegt uns der Podcast um die Ohren. Aber bisher ist das nicht passiert.
Mussten Sie das auch schon mal beweisen, weil Leute sich ungerechtfertigterweise an den Pranger gestellt gefühlt haben?
Also wir haben vielleicht 2 oder 3 Mal Post vom Anwalt bekommen, aber viel beweisen mussten wir da nicht, weil die Post hatte keine Chance. Es sind halt Leute, die sich hinterher geärgert haben. Mein Gott, was soll man machen? Da sind sie selber schuld gewesen in der Regel.
Wenn Sie es gerade schildern, also komplizierte Sachverhalte, da steht ja oft dann auch Aussage gegen Aussage. Man muss es selbst bewerten und man kommt in so eine Rolle, wo man schlussendlich doch auf einer Art von Bühne steht. Wie aufwendig ist die Recherche in solchen Fällen?
Die Recherche ist gar nicht aufwendig, weil alle Stücke und alle Fälle, die wir hier besprechen, mal ein Text in der Zeit waren. Das heißt, die gesamten Schlachten sind geschlagen, wenn das ein Podcast wird. Und wenn wir über Dieter Wedel 3 Folgen machen, dann ist die gesamte, wir haben ja auch über Dieter Wedel eine Serie gemacht in der Zeit, über seine Übergriffe auf Frauen und seine Vergewaltigungsvorwürfe, die also in einem hohen Maße bestätigt worden sind durch die Frauen und auch durch unabhängige Unterlagen. Und diese Schlachten sind geschlagen.
Wobei es zu diesem Prozess dann deshalb nicht mehr gekommen ist, weil Wedel vorher einfach verstorben ist.
Ja, er ist verstorben, aber die Anklage war geschrieben gegen ihn. Und es ging nur noch darum, ob das Gericht die Hauptverhandlung eröffnet. Und das ist in meinen Augen, ist das keine Frage gewesen, dass die Hauptverhandlung eröffnet wird und auch nicht, dass er verurteilt wird. Davon bin ich überzeugt.
Ist der Fall Wedel auch ein Beispiel dafür, dass es Sinn macht, letztlich auch Dinge nochmal öffentlich zu machen, die lange her sind und sozusagen auch eine Szene ein bisschen durcheinander schütteln, wo sowas, ja, also sehr lange als Kavaliersdelikt behandelt wurde?
Ja, es wird immer der Presse den Vorwurf gemacht und da ist auch was dran. Also es ist jetzt nicht so, dass das ein aus der Luft gegriffener Vorwurf wäre, dass sozusagen dass die Beweislast umgekehrt wird. Wenn einer in eine in einen Verdacht gerät, dann ist er auf einmal damit beschäftigt, seine Unschuld zu beweisen. Das muss er aber gar nicht, sondern der Staat muss ihm seine Schuld beweisen. Und wenn diese Sachen so lange her sind, kann der Staat die Schuld nicht beweisen, sondern es wird dann eben ein Fall für die Öffentlichkeit. Mhm. Und das kann sehr, sehr ungerecht ausgehen im Einzelfall. Sehr, sehr ungerecht. Also was wäre aus Kachelmann geworden, wenn er nicht freigesprochen worden wäre, sondern wenn das, was weiß ich, verjährt gewesen wäre oder sonst was, nicht? Da wäre er in der Presse, wäre er dann einfach zerstört worden und wäre dann auch als Zerstörter weiter rumgelaufen. Und das gibt's auch. Es gibt Leute, die werden von der öffentlichen Meinung zerstört, obwohl nichts dran ist. Aber es gibt eben auch den umgekehrten Fall. Und ich glaube, auch häufiger gibt es den umgekehrten Fall, dass Menschen sich was zu Schulden haben kommen lassen. Das hat, da wurde nie Gerechtigkeit geübt. Und dann irgendwann kommt das raus. Und sind wir bei Schulen, bei dieser Schule in Hessen, der Name mir jetzt nicht einfällt.
Odenwaldschule
war das ja auch so, nicht? Das sind die kleinen Jungs, sind da über Jahre vergewaltigt worden von ihren Lehrern. Und niemand hat was unternommen. Und als dann die ganze Sache ruchbar wurde, war alles verjährt. Und trotzdem ist das doch wichtig, dass die Leute wissen, welche Geschichte die Odenwaldschule hat. Da kann man doch nicht sagen, ja, Schwamm drüber. Ne? Mhm. Das geht nicht.
Na gut, was Sie gerade geschildert haben, gilt natürlich jetzt auch in speziellem Umfang auch für die beiden großen Kirchen in Deutschland.
Natürlich, weil mir jetzt gerade ist ja Frau, die EKD-Vorsitzende zurückgetreten, weil sie vor 30 Jahren irgendwas übersehen hat. Ich habe den Fall jetzt nicht verfolgt, deswegen kann ich jetzt dazu keine Angaben machen. Aber ich weiß nicht, was da... Es ist sehr oft so, dass gerichtlich nichts rauskommt, aber sozial sind die Leute trotzdem im Eimer dann.
Es gibt, apropos Kirche, noch einen zweiten Podcast, den Sie machen. Den machen Sie zusammen mit Ihrer Schwester, mit Ihrer älteren Schwester, Johanna Haberer, Theologieprofessorin, ich glaube inzwischen emeritiert.
Ja.
Ja?
Ja.
Also, unter Betschwestern heißt der?
Nein, unter Pfarrerstöchtern.
Unter Pfarrerstöchtern, wie kommen
wir auf Betschwestern? Wir sind keine Betschwestern, wir sind Pfarrerstöchter. Sehr lustig.
Also, unter Pfarrerstöchtern. Ja. Wer hatte die Idee, Sie oder Ihre Schwester?
Ich hatte die Idee.
Wie lange hat sie gebraucht, bis Sie gesagt haben, okay, Sabine, ich mache
gar nicht, mit. Die hat sofort gar gesagt, nicht. Ja. Also ich habe gesagt, Johanna, hast du keine Lust, mit mir mal die Bibel zu erzählen? Kein Mensch weiß, was in der Bibel steht, kein Mensch kann sie lesen, weil sie so umständlich ist. Und eben 5000 Jahre alte Texte sind vor 500 Jahren übersetzt worden. Dementsprechend ist der Kenntnisstand. Aber wir können ja mal, es sind ja so unglaublich große Geschichten da drin. Wollen wir die nicht mal erzählen und dann auch hinterfragen? Ja, wo kommen diese Geschichten her und wo führen sie hin und was haben sie ausgelöst in der Weltgeschichte? Die Weltgeschichte wurde ja regiert von der Bibel. Nur haben das die meisten vergessen. Aber wir nicht. Und da wir mit der Bibel aufgewachsen sind, erzählen wir jetzt die Bibel. Und zwar jetzt auch schon seit 4 Jahren. Also es geht auch schon ewig.
Also wann immer ich in diesen Podcast reinhöre, stelle ich fest, Sie beide können extrem gut miteinander. Also,
ja, das wir ist eine sind. Sehr, ja, eine extrem, wir haben uns sehr lieb.
Extrem, ich weiß gar nicht, wohnt sie inzwischen auch in ihrer WG?
Ja, die wohnt im Nebenhaus. Also ich wohne ja in der Wohngemeinschaft und sie hat das Haus nebenan gemietet.
Okay. Das ist ja auch eine Lebensform, die jetzt, also diese WG-Lebensform ist ja für jemand unseres Alters, was so eine Erfahrung, die jeder irgendwann mal gemacht hat, als er jung war. Sie sind aber bei dieser Lebensform Wohngemeinschaft geblieben. Warum?
Das kann ich nur empfehlen, weil wenn man den richtigen Umgang hat und die richtigen Leute, dann ist das einfach das Beste, was man sich denken kann. Das kann ich Ihnen sagen. Also eine WG ist zum Beispiel, wenn man Kinder hat, eine unglaubliche Erleichterung, weil dieses ganze Mutter-Vater-Kind-Desaster bleibt einem erspart. Es ist einfach eine Ansammlung von Menschen, die sich reihum um die Kinder kümmern.
Das war dann auch so, als
ich hätte keine Karriere machen können, wenn es die Frau Müller, also mit der ich zusammenlebe, nicht gegeben hätte. Mhm. Die hat mir so viel Kind abgenommen. Und so dass die Leute bei uns im Dorf schon gedacht haben, sie hat 3 Kinder und ich habe keins. In Wirklichkeit hatte sie 2 und ich 1. Aber sie hat sich da, also der habe ich Unendliches zu verdanken.
Und das funktioniert, dieses Modell des Zusammenlebens funktioniert bis heute gut?
Ja, ich würde sagen, immer besser. Ja. Wir streiten uns überhaupt nicht mehr. Am Anfang haben wir uns noch ein bisschen gezankt, aber ganz selten und jetzt gar nicht mehr. Jetzt.
Aber ist ja auch ein bisschen langweilig, wenn alle einer Meinung sind.
Wir sind ja nicht alle einer Meinung, aber wir sind einfach friedlich. Und wir haben viel Spaß miteinander und wir Wir kochen viel gemeinsam und nehmen deswegen auch leider alle zu. Das ist schrecklich, aber das ist auch der einzige Nachteil. Man wird dick in der Gemeinschaft, in der Wohngemeinschaft, weil man so gern zusammen isst und auch gerne mal einen hebt.
Oh.
Das macht natürlich nicht schlank.
Es gibt noch eine andere Besonderheit in Ihrem Fall. Sie sind mit Ihrem Mann seit wie vielen Jahren zusammen?
Ich bin jetzt 62 und als ich ihn kennengelernt habe, war ich 17, also 45 Jahre.
Haben Sie für die vielen unter uns, die dieses Glück einer so langen Partnerschaft nicht haben, weil dann irgendwelche Dinge dazwischen gekommen sind, haben Sie das Rezept für wie sowas funktionieren kann?
Ja, also auf jeden Fall nicht am anderen dranhängen. Ah. Ich kann allen Frauen nur empfehlen, ein eigenes Leben zu führen und sich nicht an ihren Partner ranzuhängen oder sich gar von ihm abhängig zu machen finanziell. Das ist, glaube ich, der Tod im Topf. Ich glaube, dass man sich gegenseitig respektieren muss und auch gegenseitig mit Hochachtung begegnen muss, auch wenn man sich in die Wolle kriegt. Aber so eine Grundhochachtung muss da sein. Und die ist nicht da, wenn einer den Löffel abgibt und sich auf den anderen verlässt. Und dann heißt es, ja, meine Frau ist Hausfrau und sie ist mir so langweilig. Also das kann ich nur empfehlen, dass man das möglichst nicht macht. Und ich habe es auch nie gemacht. Ich habe mich nie nach meinem Mann gerichtet und deswegen sind wir heute nur so glücklich.
Ist es auch von Vorteil oder kann es auch von Vorteil sein, wenn man, was die Charakterstruktur angeht, ein bisschen unterschiedlich ist?
Ja, ja, würde ich auch sagen.
Ist es in Ihrem Fall?
In meinem Fall hat er alle Eigenschaften, die ich nicht habe und umgekehrt.
Das wären?
Na, zum Beispiel ist er unendlich geduldig. Ach. Er ist unvorstellbar geduldig. Das ist der Mann des langen Atems. Sie müssen wissen, dass mein Mann Ingenieur war und ein Mann der Zahlen. Und ich glaube ja sowieso, dass Ingenieure die allerinteressantesten Menschen sind überhaupt. Die sagen nicht viel, deswegen sind sie nie in der Presse. Aber Ingenieure verändern die Welt. Für Ingenieure bauen die ganze Welt um, während wir hier sitzen und quatschen, machen die Tatsachen. Und zwar ohne ein Wort zu verlieren.
Was hat Ihr Mann umgebaut?
Mein Mann war erstmal Bauingenieur. Der hat große, komplexe Gebäude in Berlin errichtet. Als angestellter, junger Bauingenieur. Und dann hat er sich gedacht, die berühmten Architekten, deren Gebäude ich hier ausrechne, die ernten hier den Ruhm und ich sitze ein Jahr lang und rechne da an diesen Türmen rum. Nö, das kann ich auch. Und dann hat er Architektur noch oben drauf gesetzt und wurde Architekt und hat ein großes Architekturbüro heute in Hamburg.
Sehr gut. Also, Ihr Mann war vermutlich damit einverstanden, als Sie ihm gesagt haben, dass Sie den stellvertretenden Chefredakteursjob bei der Zeit nicht mehr machen werden ab 2024?
Ja. Ja, ich frage ihn da, aber ehrlich gesagen, auf seine Meinung kommt es mir da nicht an. Ja, also, aber ich habe ihm gesagt, mir wird das jetzt alles hier zu viel. Und ich bin jetzt über 60 und ich sehe jetzt nicht ein, warum ich 80 Stunden in der Woche arbeiten soll.
Okay, Sie machen weiter mit dem Verbrechenspodcast?
Ja, mit dem mache ich weiter. Das wollte ich eigentlich langsam jetzt auslaufen lassen, mache ich auch. Aber andererseits funktioniert der wahrscheinlich jetzt erstmal, wenn ich Schlag aufhöre, nicht mehr. Und deswegen lasse ich es langsam auslaufen und die Leute, die mir danach folgen, die sind ja super, aber die sind eben das Publikum nicht gewöhnt. Oder andersrum, das Publikum ist sie nicht gewöhnt und deswegen machen wir das erst Hand in Hand und irgendwann in ferner Zukunft höre ich dann auf.
Den Bibel-Podcast mit Ihrer Schwester machen Sie auch weiter?
Ja, der hat ein natürliches Ende, nämlich das Ende der Bibel.
Ach
mit
so.
Dem Ende der Bibel endet auch der Podcast.
Wann endet die Bibel und damit der Podcast?
Wann die Bibel endet, das weiß ich ganz genau. Das ist die Apokalypse des Johannes. Das ist das letzte Buch in der Bibel, da sind wir aber noch nicht. Wir sind jetzt gerade am Übergang vom Alten ins Neue Testament.
Okay,
wir haben jetzt
das heißt,
die ganze Zeit, 4 Jahre lang, haben wir das Alte Testament erzählt. Und jetzt fangen wir mit dem Neuen Testament an. Es wird auch nochmal 1 bis 2 Jahre dauern.
Und am Ende dann die Apokalypse.
Ja, die Apokalypse und das war's dann.
Ansonsten werden Sie den Kilimandscharo besteigen, ein Apfelbäumchen pflanzen, nochmal was vollkommen Neues.
Apfelbäumchen habe ich schon gepflanzt, beziehungsweise der Gärtner. Ich mache das nicht selber. Und Kilimandscharo, nö. Also mein Mitbewohner, Herr Müller, der war auf dem Kilimandscharo, dann hat er oben eine Atemnot gekriegt und sonst was. Also das ist gefährlich, darauf zu latschen. Und außerdem ist es kalt, man kann nicht schlafen, weil die Höhenkrankheit einen davon abhält. Das ist eine ganz unangenehme Sache und da gehe ich ganz sicher nicht rauf.
Das heißt, sie bleiben in der norddeutschen Tiefebene.
Das weiß ich nicht, aber auf den Kilimandscharo gehe ich nicht.
Frau Rückert, vielen Dank. Alles Gute für Sie.
Ich danke Ihnen. Ich sehe der Zukunft entgegen wie einer goldenen Straße.
Schönes Schlusswort. Ciao.
Tschüss und danke für die Einladung.
Tschüss.
Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Mia Becker.